Herzlich willkommen zur Game-Freunde-Folge heute. Und zwar die letzte, aber dazu später mehr. Heute bin ich hier, Moritz Braun.
Und ich, Lorenz Peiter.
Es geht wieder um eine Menge lustige Themen. Zuallererst schauen wir uns Emulatoren an und die lustigen Spiele, die auf lustigen Geräten gespielt werden können.
Genau. Danach hat uns unser Game-Freund Naim das Spiel Sable mitgebracht, was er uns vorstellen wird.
Und am Ende geht's nochmal um das gute alte Thema E-Sport in Deutschland und wieso, weshalb, warum und wieso es nicht anerkannt wird.
Nicht als Sport anerkannt wird. Genau. Aber dann lass uns doch mal starten.
Das Konzept von Emulatoren ist nichts Neues in der Gaming-Welt. Du findest deinen alten Gameboy nicht mehr, lad einfach eine Emulator-App auf dein Handy runter und voila, jetzt kannst du entspannt wieder Pokémon Smaragd zocken.
Ja, aber also, wenn du wirklich krass bist, dann spielst du schon auch mal eine Runde Tetris auf deinem Taschenrechner. Ne? Das ist auch möglich.
Ja, das geht. Aber was noch viel krasser ist, was wirklich Videospielfans weltweit beeindrucken würde, dann spielst du einfach Spyro, Year of the Dragon, auf deinem Game Boy Advance.
Warte. Ich glaube, das habe ich jetzt noch nicht so richtig verstanden, was?
Ja, doch, hör mir mal ganz zu, das ist interessant. Okay. Der YouTuber Rodrigo Alfonso hat seinen Gameboy Advance so gehackt, dass er PlayStation-Spiele drauf emulieren kann. Das hat er alles mit Hilfe des Raspberry Pi Mini-Computers gemacht, also kennt man ja vielleicht, und der RetroPie-Software, alles selbst.
Kennt man vielleicht, ja. Also das ist es jetzt irgendwie hier gerade Zeit für richtiges Tech-Nerd-Gelaber oder, also ich möchte gerade echt ungern den Faden verlieren, deswegen.
Ja, es ist ein bisschen technisch, gebe ich zu, aber ich versuche es mal so ganz deutlich für unsere ZuhörerInnen auszudrücken. Mhm. Rodrigo benutzt die RetroPie-Software, die es erlaubt, den Raspberry Pi Minicomputer in einen Emulator zu verwandeln. Also Software macht Raspberry Pi in Emulator. Ja. Und anschließend hat er halt diesen Emulator im Raspberry Pi auf seinen Game Boy Advance draufgebunden. Und so kann er da die PS2-Spiele seiner Wahl drauf streamen über den Minicomputer. Okay. Also es ist nicht ganz nur der Gameboy. Aber insgesamt geht das sogar mit 60 FPS.
Okay, ich glaube, ich habe so fast verstanden. Aber das ist ja echt heftig. Was zum Teufel geht denn bei Leuten ab, Mann? Und ich würde mal sagen, ich hoffe, der gute Rodrigo nimmt das irgendwie mal in, weiß ich nicht, nimmt mal Kundenaufträge an.
Dafür, du willst was bestellen gleich.
Ja, weil ich brauche auch so einen Teil. Ja, man kann ja nie wissen, wann die geliebte PlayStation mal den Geist aufgibt oder.
Dann nimmst du sie einfach auf dem Gameboy mit. Gut, Gameboy hätte ich keinen, aber vielleicht verkauft er dir dann auch. Hoffen wir mal, dass er das dann macht, wenn es wirklich Leute gibt, die das wollen. Für alle, die sich nämlich einigermaßen mit Programmieren auskennen und auch gerne an ihren Konsolen rumexperimentieren, kann man einfach bei seinem Kanal Rodrigo Alfonso vorbeischauen und da findet man auch einen Guide, das direkt selber zu machen. Also vielleicht musst du es gar nicht kaufen. Ja, lern einfach programmieren.
Ja, also ich kann zwar nicht programmieren, aber ich glaube, ich habe noch einen alten Gameboy zu Hause.
Mach dich ran.
Yes.
In vielen Adventure-Games machen sich die ProtagonistInnen auf die Reise, die Welt zu retten und die Entwicklung der Charaktere wird eher unterschwellig oder nur so nebenbei behandelt.
In dem Indie-Adventure Sable steht dieser Aspekt jetzt aber mal komplett im Fokus des Spiels und das Ziel des Abenteuers ist so die persönliche Entwicklung. Ja, unser Game-Freund hier, Naim Schleicher, sitzt uns jetzt gegenüber und erklärt uns jetzt mal, was das genau ist für ein Spiel. Er hat es nämlich angezockt. Hallo Naim.
Moin.
Und erste Frage, was genau ist Sable?
Sable ist ein Open-World-Adventure, klassisch in Third-Person natürlich.
Of course.
Es ist vom Indie-Studio Shadworks entwickelt worden. Das ist ein Zwei-Personen-Studio.
Zwei-Personen-Studio, ja, das ist schon sehr Indie.
Ja, das ist echt so Indie, wie so nur geht.
Ja, einer wäre noch mehr Indie.
Einer wäre crazy.
Ja. Ich muss gestehen, wie es wahrscheinlich vielen so geht, habe ich davon noch nie gehört, weder vom Studio noch vom Spiel. Worum geht's überhaupt? Was für eine Art Game ist das?
Ja, dafür muss ich eh erstmal das Setting erklären. Also
erstmal weit aus.
Ja. Okay, schneidet euch an.
Okay, warte.
Die Handlung, die spielt nämlich irgendwann weit in der Zukunft auf einem Planeten, der nicht die Erde ist, aber trotzdem von Menschen bevölkert ist. Mhm. Die ganzen Menschen, die leben in kleinen Clans über die Wüste verstreut. Es ist ein Wüstenplanet, glaube ich.
Ja, okay. Klingt ein bisschen so.
Genau. Fun Fact nebenbei, Sable auf Französisch heißt Sand.
Oh Gott, ich habe es immer aus Spaß schon Sablé genannt oder so. Sablé. Ich war richtig damit.
Ich hatte absolut keine Connection vom Namen und dem Setting.
Ja, ich weiß auch nicht, ich habe nichts dazu nachgelesen. Ich dachte, ich denke mir einfach, das muss so Absicht gewesen sein. Jedenfalls, alle Menschen, die über die Wüste verstreut sind, man sieht deren Gesichter nicht, die tragen alle Masken. Und die Masken, die haben alle eine Bedeutung.
Ganz Corona-konform.
Ganz genau. Ja. Nur eine ganz Gesichtsmaske. So müssen wir auch nicht
mehr sehen. Aber wie sehen die aus ungefähr, so Masken?
Boah, das ist, die sehen alle ganz anders aus. Es gibt so eine verrückte Wurmmaske, die aus einem lebendigen Wurm besteht.
Also sehr kreativ, würdest du sagen.
Aus einem lebendigen Wurm.
Das sieht wirklich merkwürdig aus. Okay, jedenfalls, crazy. Ja, ich weiß auch nicht, ob du die regulär so auch aufsammeln solltest. Aber jedenfalls, genau, diese Masken haben alle eine Bedeutung, die stehen nämlich so für deine Herkunft oder für deinen Beruf. Es gibt eine Maske extra für die Kinder. Und die ist auch eben clanabhängig, die sieht bei jedem anders aus.
Ah, okay. Also man ist in dieser Welt, man befindet sich da als ein Sabli. Mensch, I guess.
Genau.
Und wird da so reingedroppt in diese Gesellschaft, die alle Masken tragen. Und was macht man dann da genau? Also man ist da halt drin, ne, und dann muss es ja irgendwas geben, was man da machen kann, oder nicht? So sind Spiele normalerweise aufgebaut.
Jetzt kommen wir nämlich zum Titel des Games. Sable ist nämlich der Name der Protagonistin. Das ist ein junges Mädchen aus dem Ibexi-Clan. Ich glaube, man sagt es so, es sind zwei I am Ende. Und man begleitet Sable eben auf ihrem Gleiterritual.
Gleiterritual, ich kann mir da nichts drunter vorstellen.
Warum nicht? Hattest du kein Gleiterritual?
Ich musste
damals
nicht auf ein Gleiterritual. Das klingt, oh nein, das klingt nicht gut.
Das klingt irgendwie, ich wollte es jetzt nicht sagen, aber es klingt irgendwie komisch. Was ist das Gleiterritual?
Das Gleiterritual. Also. Beim Gleiterritual werden Jugendliche auf sich allein gestellt, auf eine Reise durch die ganze Wüste geschickt, weil sie da das Land und die ganzen anderen Völker kennenlernen sollen und von überall verschiedene Masken aufsammeln sollen.
Naja, ich hatte jetzt gerade so 300. Habt ihr den Film gesehen, 300?
Ja.
Assoziation am Anfang, wo Leonidas so alleine in die Wildnis geschickt wird und dann diesen Wolf killt.
Die kleinen Spartaner, die so rausgeschickt werden. Ja, ist das so ein Coming-of-Age-Ding oder so, dass jeder Jugendliche machen muss?
Das ist eben dieser Schritt ins Erwachsenwerden. Coming-of-Age ist ein sehr guter Begriff, den ich vorhin hätte auch. Ja, du hast recht. Jedenfalls, du wirst auf die Reise geschickt, um Masken einzusammeln. Diese Masken haben eine Bedeutung, zu der ich gleich komme. Genau, auf jeden Fall, du wirst auf die Reise geschickt mit einem Gleitstein. Das ist, wie der Name schon sagt, ein Stein. Wenn du ihn trägst, dann kannst du gleiten durch die Luft.
Man kann in dem Spiel fliegen?
Gleiten.
Mit dem Stein. Okay,
wichtiger Unterschied mit dem Stein.
Ja, weil gleiten geht nicht nach oben.
Ja, gut, okay.
Genau, du kriegst diesen Stein und dann kriegst du auch noch ein Hoverbike, kein Hoverboard.
Wie so ein Fahrrad oder wie sieht das aus?
Das ist wie ein Motorrad.
Ah, okay, so, modern.
Nur halt ohne Räder, weil das hovert.
Was?
Und dieses Hoverbike hat auch ein eigenes Bewusstsein und trägt auch einen eigenen Namen. Und das Hoverbike von Sable, das heißt Simon oder Simon.
Simon
mit zwei O.
Der Simon.
Okay.
Also ich finde Simon klingt cool.
Ist das so eine KI oder was?
Das ist einfach mit einem? Das ist ein eigener NPC.
Ist es eine Maschine oder?
Es ist eine Maschine mit einem Bewusstsein.
Also eine KI.
Du sprichst
legitime KI einfach.
Sable spricht nicht direkt, also doch, Sable spricht irgendwie Simon an, aber es ist mehr so eine telepathische Kommunikation, genau. Genau.
Und du kannst. Also es klingt so, als wäre es vom Navigieren sehr cool, wenn man so rumspringen kann, rumdriven in dem Hoverbike.
Ja, also du kannst leider nicht springen, das wäre sehr cool gewesen. Aber ja, genau, du hoverst einfach da rum und das sieht dann ein bisschen crazy aus, wenn du dann so über Rampen springst oder so, weil du...
Nice.
Du hast nicht so viel Kontrolle, wie du gerne hättest darüber.
Okay. Aber man fährt also rum und gleitet und hovert und sammelt so Masken ein für dieses Ritual. Und was bringt das Ritual dann am Ende? Hat es einen Zweck?
Diese ganzen Masken, die du einsammelst, haben einen Zweck, ja. Weil am Ende des Rituals kehrst du als Mensch in dieser Welt zurück in deine Heimat und gibst deinen Gleitstein und dein Hoverbike wieder ab und kommst dann in einen Tempel rein. Tempel war das Wort, was ich gesucht habe. Du kommst in einen Tempel rein und...
Ist auch ein schwieriges Wort.
Ja, das ist richtig.
ja.
Genau, und dort stellst dich rein und entscheidest dich für eine der Masken. Und diese Maske, die entscheidet dann über deine neue Heimat und deinen neuen Beruf oder was auch immer. Weil du hast halt verschiedene Masken. Du hast eine Ingenieursmaske, du hast eine Kletterermaske oder was auch immer. Genau, das sind halt so diese Masken, klettern? Die du hast. Du kannst klettern.
Und man kann diese Entscheidung am Ende oder was am Ende, vielleicht am Ende, selbst treffen oder
genau, wie schaut das aus? Das ist das Ding. Du wirst eben auf die Reise geschickt, die Masken einzusammeln. Du kannst nach Hause gehen, wann du willst. Aber es macht halt Sinn, alle Masken einzusammeln und dann die Wahl zu haben. Und dann, weißt du, dann kannst du ja für dich selber auch entscheiden, welche Maske für dich persönlich am besten geeignet ist. Oder für selber in dem Fall. Jedenfalls, ich wollte irgendwas Wichtiges sagen gerade.
Ja, geil, dann frage ich dich was. weil das hört sich alles so sehr, sehr, sehr offen an, was man da alles machen kann. Und als wäre man an überhaupt keine etablierten Systeme gebunden
also
quasi.
Also Sandbox-mäßig, man geht einfach
ja, so Sandbox, man läuft einfach mal drauf los. Aber gibt es denn sowas wie eine Main-Quest oder eine Questline, die sich durchs ganze Spiel zieht?
Ja, also basically ist halt dieses Masken einsammeln die Main-Quest. Also du wirst einfach nur da losgeschickt und dann heißt es, mach mal.
Geil.
Gibt es eine Map, irgendwas zum Orientieren oder muss man so?
Es gibt keine. Also doch, du hast eine Map, aber du hast keine Minimap oder so.
Okay.
Das heißt, du musst immer ins Menü, um zu schauen, wo du bist.
Aber also es ist eher so, du bist dazu angehalten, einfach drauf loszugehen. Und
gibt es einen Kompass?
Es gibt einen Kompass, der ist richtig cool eingebunden, indem du eine Taste drückst, aber das sieht crazy aus. Jedenfalls. genau. Es geht halt vor allem darum, die Welt zu entdecken. Du erkundest mit deinem Hoverbike neue Gebiete, du lernst alle Menschen kennen, die du halt findest und erfüllst halt, wenn sie Aufgaben haben, dann erfüllst du diese Aufgaben für sie. Und genau, die Main-Quest, die besteht halt sozusagen dazu, einfach alle, so viele Side-Quests wie möglich zu machen.
Okay, also es gibt viel zu erkunden und viel verschiedene Sachen zu sehen, es wiederholt sich nicht, meinst du?
Es wiederholt sich schon, also das ganze Erkunden, du hast halt viele verschiedene Gebiete, dazu komme ich auch später nochmal. Das heißt, es macht Spaß, das alles zu erkunden, aber questmäßig machst du echt oft das Gleiche. Du sammelst einfach Käfer ein oder was auch immer. Und dann in jedem Gebiet hast du dann so, keine Ahnung, deine 6 verschiedenen Quests, die du halt überall nochmal machst.
Okay, ein bisschen repetitiv, aber von Quests her.
Ja, von Quests her ist es repetitiv. Aber das ist auch gar nicht der Fokus des Games eigentlich.
Also die Quests bringen uns ja zum nächsten Punkt, so das Gameplay, weil wir wissen jetzt, wie es so aussieht, wo man so hingeht. Und was macht man genau, was ist das System des Spiels?
Das System des Spiels, das ist eine sehr wichtige Frage, sehr gute Frage. Weil gameplaymäßig schaut es weird aus.
Es schaut einfach weird aus.
Weil so wie ich es auch bisher beschrieben habe, man kennt es auch aus anderen Spielen. Ich würde vor allem Breath of the Wild nennen, weil das visuell auch mich am meisten daran erinnert, die Cel-Shading-Grafik und was auch immer. Und das Ausdauersystem, was 1:1 das gleiche ist, dieser Kreis, der einfach abläuft, während du rennst oder kletterst oder was auch immer. Was du in Sable nicht hast, ist ein Kampfsystem. Du hast keine Gegner, du kämpfst nicht.
Okay. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Spiel gespielt habe ohne Kampfsystem. Ja, irgendwie. Das ist ja so verbreitet inzwischen.
Vor allem so im Third-Person-Adventure und so ist das ja eigentlich, das klingt jetzt schon sehr nach so G-Simulation durchlaufen.
G-Simulation, ja.
Und ein bisschen klettern. Simulator.
Bisschen klettern. Ja, ein bisschen klettern ist
ein bisschen dabei, klettern. Und ein bisschen gleiten.
Aber was macht es dann wert, das zu spielen, wenn ich nur laufen kann?
Es geht ja nicht so sehr ums Gameplay in dem Spiel, weil so, wenn du dich nur darauf verlässt, dann wird es ein bisschen öde. Der Fokus des Games liegt auch auf die ganzen Dialoge, die du führst mit allen Charakteren, die du hast, weil das einfach, die sind einfach sehr schön geschrieben. Das ganze Spiel wird in erster Person erzählt. Das heißt, immer wenn du
nicht gesprochen oder?
Es wird nicht gesprochen, du hast kein Voice Acting, du liest nur.
Nicht zu lesen.
Du liest die Dialoge, aber das ist immer sehr funny, weil Sable einfach die Dialoge erzählt. Und das heißt, du liest immer in direkter Rede, also in direkter Rede liest du, was dein Gegenüber dir sagt.
Okay, hast du irgendwie ein Beispiel?
Es wäre basically so, wenn ich jetzt mit dir rede, dann ist es so, ich habe Lorenz von meinem Tag erzählt. Lorenz. Ach ja, das klingt ja sehr spannend.
Ach so, okay.
Ich nicke.
Okay.
Das ist so, als würdest du so ein First-Person-Buch lesen, ein bisschen.
Genau.
Also, und Sable zitiert dann quasi die anderen NPCs, mit denen sie sich unterhält, oder was?
Genau.
Und das sind die Dialoge die gut, sind spannend,
schön. Ja, das ist das Coole dran, weil du hast halt viele verschiedene Charaktere. Also selbst wenn die Quests sich ähneln, ist jeder Charakter so ein fast ein Erlebnis für sich, weil du einfach nicht so oberflächliche Gespräche mit denen führst, sondern du lernst etwas über die Charaktere selber, du lernst was über die Welt, über die Herkunft von euch allen ein bisschen. Es gibt da sehr viel auszupacken und das ist einfach in diesen Dialog, das steckt alles in diesen Dialogen drin.
Du hast ja schon ein bisschen von dem Setting und alles erzählt, so Space, Future, Wüstenplanet, das klingt ja eigentlich sehr cool. Auch gibt es eine große Lore dahinter, die man so erkundet durch die Dialoge?
Ja, es gibt über die Map verteilt, gibt es so, wir gehen jetzt auf Script, weil ich nicht weiß, wo auf dem Script wir sind, aber über die Map verteilt gibt es in jedem Gebiet ein oder zwei Raumschiffe, die du erkunden kannst, wo du halt Rätsel hast, die leider sehr öde sind.
weil, okay, schon wieder ein bisschen.
Geil.
Genau, das ist dieses eine Mal, wo du aus diesem Sammelkonzept ausbrichst und Rätsel löst, dann ist es kacke. Genau, dann, wenn du nämlich diese Rätsel löst, dann kommst du immer zum Terminal des Raumschiffs, wo du eine AI hast, mit der du dich unterhältst und die spielt dir dann die letzten Aufnahmen von dem Schiff ab.
Ist das immer die gleiche AI? Oder?
Das ist immer die gleiche, die über alle Schiffe verteilt ist, was irgendwie merkwürdig ist, weil es sind immer die gleichen Charaktere in den Audios, als wäre das immer das gleiche Schiff, was du besuchst, aber es ist in jedem.
Ja, da war wohl das Budget nicht mehr ganz so vorhanden, um das komplett auszubauen. Indie-Studios.
Genau, und du hast halt immer ein anderes Rätsel, aber auf jeden Fall, du hast dann diese Audios, die du auch immer hörst und dann so ein bisschen hörst, wie die zum Planeten gekommen sind, warum die da gestrandet sind und so. Und wie sich eben diese Clans gebildet haben. Und ja, wie du eben gesagt hast, das Budget hat da nicht gereicht. Man merkt sehr oft, dass die wahrscheinlich sehr viele vorhatten, sehr großes vorhatten und dann echt mittendrin oft gemerkt haben, dass die da mal cutten müssen, dass die viele Abstriche machen mussten.
Hättest du dir mehr gewünscht von der Länge des Spiels, sag ich mal?
Von der Länge her ist das sehr cool.
Wie lange hast du denn, also ich weiß, dass du es inzwischen durchgespielt hast. Wie viele Stunden hast du gebraucht? Oder?
Oh, das ist schwer zu sagen.
Gespielt?
Ich würde sagen, an aktiver Spielzeit hatte ich so 6 bis 8 Stunden.
Okay, das ist eigentlich schon gut war, vor allem für so ein kleines Indie-Ding.
Oder es kann auch viel mehr sein. Vielleicht habe ich auch gerade eine komplett verkehrte.
Ja, du hast es relativ schnell durchgespielt.
Ich bin aufgewacht, habe es gespielt, bin schlafen gegangen. Ja, aber ich bin auch sehr spät aufgewacht und sehr früh schlafen gegangen.
Ah, das heißt, das Spiel trägt sich trotz diesem Gameplay, das recht eintönig ist, wie du gesagt hast, gut. Also es hat Spaß gemacht oder es ist ziemlich am Stück durchgespielt.
Ja, das ist eben das Ding, weil erstmal diese Dialoge, die halten dich dran. Mhm. Du hast Bock, das einfach die Charaktere kennenzulernen und so. Aber dann ist es vielmehr so, diese Erfahrung habe ich 3-4 Mal gemacht, dass du einfach wohin fährst, also du willst zum nächsten Gebiet gehen oder zur Location von der Quest und fährst dann an irgendeinem crazy Gebäude vorbei oder an so riesen Robotern oder was auch immer und schaust dir das an und denkst dir, okay, ich muss mal schauen, was da ist und dann erforschst du das, vergisst währenddessen komplett, dass du mitten in der Quest warst und hast dann noch dazu, in jedem Gebiet musst du irgendwo ein riesen Ding hochklettern, wo du dann erst bei einem, ich weiß nicht mehr genau, wie die heißen, aber es gibt extra eine Maske für diese Leute, die erforschen alle Gebiete und die machen die Karten, das sind die Kartenzeichner.
Kartografen.
Kartografen, genau.
Oder KartografInnen natürlich.
Genau, aber die haben einen anderen Begriff, also die haben in-game einen anderen Namen und du kannst dir für jedes Gebiet eine Karte kaufen. Das heißt, du kommst dann zufällig an denen vorbei, während du deine Quest machen willst, verbringst dann eine halbe Stunde damit, zu dem hochzukommen, weil du erstmal irgendwie einen Weg dahin finden musst. Du holst dir dann die Karte, dann weißt du manchmal, das sind halt lustige Charaktere, manchmal haben die auch einfach gar keinen Bock auf dich. Oder sind so voll vertieft ins Kartenzeichnen. Dann checkst du erstmal die Karte, was du auf der Map so sehen kannst an großen Monumenten oder was auch immer. Irgendwann eine Stunde später peilst du, hey, ich sollte vielleicht meine Quest fertig machen.
Ist es so ein bisschen dieses Witcher 3 Fragezeichen auf der Karte Erkundungswahn-Ding?
Nee, nicht, also es ist
Karte.
Ja genau, das ist nicht meine Minimap, sondern es gibt, du hast eine Karte, aber auf der Karte hast du halt wirklich nur deine aktuelle Quest-Location und deine eigenen Markierungen drauf. markiert. Und ansonsten, wenn du halt was erforschst, dann ist das wirklich, weil du es in der Gegend siehst, weil du das anschauen willst. Dann,
also
das
du
ist
siehst halt,
das
wie
haben
du vorhin schon meintest,
gemacht. Das ist,
ich mein, man sieht den Roboter in der Ferne und denkt sich, yo, da will ich jetzt hinfahren.
Also trotzdem, dass es ein Wüstenplanet ist, der schon wüst klingt und dass nicht so viel los ist, gibt schon eine coole, interessante Umgebung, die es auch wert macht, so zu exploren.
Ja, das ist halt so, du denkst dir halt, also es ist wahrscheinlich auch so ein Budget-Ding gewesen, dass die eine Wüstenwelt draus gemacht haben, aber dafür hast du ja trotz der Wüste halt so verschiedene Biome, und wie gesagt, komische Bauten, du hast die Raumschiffe, du hast diese riesigen Roboter, du hast, also vor allem ist das, ist, sind diese Gebirge, die du da siehst oder was auch immer, spannend, du verlierst dich sehr schnell da drin.
Du meintest ja, man kann klettern, also es ist auch sehr vertikal, oder? Ja, vertikal das Spiel.
Ja. ja, tatsächlich schon. Also es ist ein großer Teil des Spiels, das Klettern, weil du eben nicht so viel machen kannst. Okay. Ist aber auch eigentlich nicht so spannend, das Klettern, da bin ich dir ehrlich, weil das ist auch, das, da kommen wir wieder zu Bugs und Glitches, Klettern funktioniert nur so richtig, wie die es gedacht haben, wenn du wirklich zu 90 Grad gerade, 90 Grad nach oben kletterst, okay, weil dann funktioniert das auch mit der Ausdauer richtig. Wenn es ein bisschen weniger steil ist, dann hast du überall so Ebenen, wo du dich eben kurz hinstellen kannst und deine ganze Ausdauer wieder so aufladen kannst. Mhm. Und dann easy weiterklettern kannst und dann hast du halt gar keine Schwierigkeit mehr.
Okay. Irgendwie.
Du kannst nämlich innerhalb des Spiels mit so Collectibles, das sind so komische fliegende Würmer, die Eier droppen. Und dann, wenn du, wenn du ja, die normal sammelst, wenn du genug sammelst, dann kannst du zu der Königin von diesen Würmern. Und die gibt dir dann...
Okay. Der Alpha-Wurm.
Ganz genau. Und die, das ist auch crazy, weil du kannst dich mit der unterhalten, aber das ist auch so ein telepathisches Ding. Und die gibt dir dann die Aufgabe, so und so viele zu sammeln. Und dann jedes Mal, dass du ihr neue bringst, gibt die dir mehr Ausdauer. Damit kannst
das
du.
Erinnert mich voll an Shadow of the Colossus, wo man auch so einen Ausdauerbalken hat. Und da muss man auch durch eine offene Welt und so Echsen finden und.
Ah, stimmt,
um die Ausdauer zu verbessern.
Das ist richtig.
Aber hast du auch den Anreiz? Weil du meintest, ja, Klettern ist jetzt nicht so schwierig.
Ja, es ist halt. Hallo Breath of the Wild, es ist wie das Korok-Samen sammeln, dass die sind halt random überall verteilt und
also kann man sich legit auf die Suche nach denen begeben oder muss man da drüber stolpern? Also, weil wenn es keine richtige Karte gibt und keine richtigen Markierungen.
Ich glaube, wenn du die einmal, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall, die werden auf der Karte markiert irgendwann, wenn du halt ganz nah ranzoomst.
Mhm.
Aber ich weiß nicht, ob die erst markiert werden, wenn du sie schon hast oder wenn du sie nur siehst.
Okay.
Auf jeden Fall, du kannst sie suchen.
Ja,
die sind nicht so, krass versteckt, aber du musst halt die Augen offen halten und dann siehst du irgendwo, dass du so irgendwo auf dem Dach nochmal, wo was halt so voll abwegig von deinem eigentlichen Ziel ist, dass du da nochmal hingehen kannst, um ein Ei zu sammeln. Dann hast du nochmal so 10 Minuten neu nach oben klettern, um eigentlich deine Quest zu erfüllen. Okay. Aber dafür kriegst du irgendwann vielleicht mehr Ausdauer.
Nice. Aber du hast gerade schon von dem niedrigen Budget, den das ja solche Indie-Studios haben meistens, und von irgendwelchen Bugs und Glitches gesprochen. Gibt es denn irgendwelche großen Sachen, die dich jetzt wirklich so oder wirklich groß viel gestört haben besonders?
Ja, aber ich habe eigentlich schon alles genannt. Es waren die Bugs und Glitches. Es gibt halt manchmal so, zum Beispiel bei den Rätseln gibt es halt so Plattformen, die so rausschießen und dann kannst du halt so Blöcke oder was auch immer drauflegen, die halt dann so mitgeschossen werden. Mhm. Und dann fliegen die manchmal übers Ziel hinaus, weil sie halt durch eine Wand durchfliegen, durch die sie halt nicht durchfliegen sollten.
Oh no. Das Gegenteil der unsichtbaren Wände.
Ganz genau. Und dann hast du halt ein Problem, weil du das Rätsel nicht lösen kannst.
Und dann musst du neu starten, oder wie?
Ja, genau, du kannst halt
sind die Speicherpunkte wenigstens gut gesetzt?
Du kannst selber speichern, ich weiß gar nicht, wann das automatische Speichern einsetzt, das habe ich, du siehst, du hast einen Indikator dafür unten rechts immer, wenn es automatisch speichert, aber
Aber ist ja schade, bei so einem atmosphärischen Game, wenn man dann bei jedem dritten Rätsel irgendwie neu starten muss.
Du kannst halt, also bei dem spezifischen Rätsel, was ich meinte, da hast du halt das Glück, dass du irgendwie halbwegs noch das anders lösen kannst. Aber es ist halt nicht so, wie es gedacht ist. Und dann hast du halt das Glück, dass du eben das Spiel neu starten kannst. Und dann funktioniert es meistens wieder. Oder dass du halt gewisse Items einfach nicht einsammeln kannst, bis du das Spiel einmal neu gestartet hast. Und das zieht dich halt raus aus der Atmosphäre. Aber es ist, das sind halt die größten Mängel, die ich habe. Und das ist halt nicht Game-Breaking. Also es ist, Speicherpunkte sind eh ein wichtiges Thema.
Okay.
Weil die brauchst du eigentlich nur, wenn du irgendwo hoch auf einer Plattform bist und zu faul bist, nochmal da hochzuklettern. Mhm. Weil du stirbst nicht in diesem Spiel.
Achso, man kann gar nicht. Stimmt, es gibt ja keinen Fallschaden.
Es gibt keinen Fallschaden.
Du kannst ja gleiten, du hast ja den Gleitstein.
Erstmal, ich mein, selbst wenn du ihn nicht benutzt,
man kann einfach von den Bergen runterhüpfen.
Du fliegst, also du fällst auch einfach langsam. Es ist so, als wäre da eine sehr niedrige Schwerkraft. Obwohl du halt alles andere in normaler Geschwindigkeit machst. Nur das Fallen, irgendwie ist das so, du fällst da sanft, was so sehr cool ist irgendwie.
Und du hast Feather Falling.
Thema Bewegung. Die Animationen sind cool. Also erstmal, die Optik ist ja so Cel-Shading-mäßig.
So Borderlands vergleichbar?
Ja, es ist Borderlands ist, da war ein höheres Budget da.
Okay, ja, gut, das ist klar.
auf jeden Fall, was aber dann nochmal viel interessant ist, ich bin eh Fan von Cel-Shading-Grafik. Es gibt viele, die das hassen. Ich finde, das kann man cool umsetzen, weil das halt schon diesen Cartoon-Style gibt. Was halt dann viel mehr noch zu diesem Cartoon-Style mithilft, ist, dass die ganzen Charaktere sehr merkwürdig animiert sind. Die sind nämlich auf 2s/5s animiert. Das ist, weiß nicht, ob euch das was sagt, aber das ist,
ja, ich glaube schon.
Das ist, wenn die halt, du zeichnest, du brauchst ja 24 verschiedene Frames und dann, wenn du halt in der Bewegung nur 12 Frames zeichnest, dass du halt dann so, dass du halt nur bei jedem zweiten Frame die Bewegung updatest.
Du doppelst die Frames quasi. Genau. Also du hast 24 Frames, aber quasi zweimal den gleichen hintereinander, sodass es 12 verschiedene Bilder sind. Aber halt 24 Bilder immer noch.
Genau, und dann hast du das, wenn du auf 60 FPS spielst, dann hast du für 5 Frames lang das gleiche Bild. Und das ist halt, das gibt dann halt schon richtig dieses Cartoon, also dieses Animationsfeeling.
Aber 5 Frames sind ja ganz schön lang, also ruckelt das dann nicht, oder?
Ja, manchmal, das ist halt das Ding, manchmal wirkt es echt so, als würde es ruckeln. Also es ist, auf 60 FPS ist es 5 Frames. Wenn du auf 30 spielst, dann sind es 2 Frames. Das heißt, es wirkt immer noch recht natürlich. Aber manchmal, ich glaube einfach, dass es sehr viel mit Glitches zusammenhängt, sieht es echt komisch aus.
Ja, aber insgesamt bist du ein Fan davon, meintest du?
Insgesamt, ich mag das. Aber das ist cool, wenn du dann ins Forum gehst und dann einfach so ganz viele Fragen hast, das Spiel ruckelt bei mir irgendwie. Also die Kamera geht normal, aber die Charaktere gar nicht. Irgendwas stimmt hier nicht.
Okay, man muss es mögen vielleicht.
Man muss es auch wissen.
Ja, genau. Ja, gut. Aber
das ist bewusst so gemacht, aber die haben das nicht unbedingt gut kommuniziert.
Okay, aber um das Ganze mal vielleicht in Richtung Abschluss zu bringen hier. Würdest du das Spiel denn weiterempfehlen an die ZuhörerInnen da draußen?
Ich würde sagen, ja, es ist, wie gesagt, du hast halt diese Bugs und diese teilweise recht öden Elemente wie die Rätsel. Aber wenn du davon absehen kannst, wenn du die Geduld hast, damit umzugehen, dann ist das ein sehr schönes, atmosphärisches Spiel. Was ein sehr eindrucksvolle Gebiete, die du hast, wie ich eben vorhin gesagt habe, wo du dich einfach verlierst, wo du einfach weiter sehen willst, was da noch kommt, also du siehst halt 2 coole Gebiete und denkst dir so, okay, ich muss sehen, wie der Rest dieser Map aussieht, weil das ist crazy, wie anders diese Gebiete sind.
Okay, und weißt du, was mir gerade einfällt, weißt du, ob das Spiel geupdatet wird oder also ob das so?
Es kriegt Updates noch. Ich weiß nicht, also das letzte Update ist, glaube ich, im November gekommen, glaube ich.
Naja, okay.
Das heißt, die sind nicht super schnell mit den Updates.
Ja, sind ja immer auch nur 2 Leute, ne?
Es
könnte sein, dass sich das mit den Bugs und Glitches und alles weitere noch zum Besseren
hinwendet. Drauf verlassen.
Ich werde mich nicht drauf verlassen. Also es gab krasse Kameraprobleme, die sie gefixt haben. Das wollte ich noch sagen. Die Kamera ist dein größter Feind.
Das kennt man ja.
Ist es so Locked-In-Kamera? Oder
nee, eigentlich nicht. Das ist eine freie Kamera, aber du hast halt echt oft, also die sie ist einfach nicht gut. Zum Beispiel kannst du halt so mit der Kamera so easy durch Wände schauen oder so. Und generell die Und die, du kannst sie zwar frei kontrollieren, aber sie positioniert sich selber gerne genauso, dass du einfach nichts damit anfangen kannst. Wenn du zum Beispiel in Dialogen bist, kannst du die Kamera bewegen. Mhm. Aber dann willst du sie ein bisschen besser positionieren und auf einmal ist die Kamera in den beiden Charakteren gleichzeitig drin und das ist irgendwie merkwürdig und das es ist halt...
Ja, man kennt sie, aber oft haben es ja Spiele so, dass die Kamera überall hinspringt, nur nicht da, wo man sie will.
Ganz genau, das ist genau das und ich weiß nicht, Kameras sind allgemein ein Problem bei 3D-Spielen. Kameras vor allem. Was aber
ja, vor allem bei Low-Budget-Spielen, oder?
Ja.
Bei so einem atmosphärischen Game, glaube ich, ist es ja ganz praktisch, man schaut sich so einen Trailer an, YouTube-Dings und dann hat man schon eine gute Einschätzung, ob es was für einen ist oder nicht. Ja. Und du meinst, wenn ich auf den Stil stehe, dann wird das Spiel mir auch gefallen?
Ja, ziemlich genau das. Wenn du halt mit dem Stil anfangen kannst und wenn du mit
das heißt ja Geschmackssache.
Wenn du damit klarkommst, dass es halt super ruhig ist, dass du halt kein Kampfsystem hast, dass der einzige Feind in dem Spiel die Kamera ist und dass wenn du auch Bock auf einen guten Soundtrack hast, weil der Soundtrack, ich weiß gar nicht, wie das Budget für das Game aussah, das hätte ich nachschauen sollen, weil der Soundtrack ist von der amerikanischen Künstlerin Japanese Breakfast produziert komplett. Also sie hat alles komponiert, hier und da mal gesungen und das ist sehr schön. Es ist kein Soundtrack, den ich mir auch so einfach so anhören würde, aber es ist ein guter Game-Soundtrack, der dich die ganze Zeit halt mitbegleitet, der halt dir viel mehr wirklich hilft, da einzutauchen. Also,
okay. Ja, dann zu allerletzt noch ein wichtiger Blick auf den Geldbeutel oder das Steam-Guthaben. Mit welchem Preis-Range muss man denn rechnen?
Das ist, ich würde sagen, irgendwas zwischen 15 und 25 Euro, je nachdem, ob du gerade im Sale bist oder nicht. Ich habe es für 16,80 Euro gekauft oder so.
Aber hat sich's gelohnt für dich?
Es hat sich gelohnt, weil ich wollte mir das Spiel eh anschauen wegen dem Soundtrack. Das war der einzige Grund, warum ich überhaupt da drauf gestoßen bin. Und dann, ich würde sagen, ich habe die Zeit gut genossen. Zwischendurch war ich auch mal so an dem Punkt, wo ich mir dachte, es reicht langsam. Dann am Ende, ich bin irgendwie zum Ende gekommen, wo man dann die Maske auswählt und habe doch dann die ein oder andere Träne dafür vergossen, weil irgendwie hat mich das voll mitgenommen. Und ich weiß nicht warum. Ich glaube einfach, weil du halt diese Reise mitmachst. Du kommst nämlich wieder nach Hause und du siehst, wie auch alle älter geworden sind und so. Und das,
ach, krass.
Es macht seinen Job echt gut. Ich weiß nicht, wie die das hingekriegt haben. Aber das, dieser Coming of Age, Aspekt, der ist da.
Also. Ein spielenswertes Spiel, wenn man drauf steht. Kann man das als Abschlusswort fassen?
Das ist das Abschlusswort, das du zu jedem Spiel.
Naja, true. Okay, ja, es war sehr allgemein. I'm sorry. Ja,
aber wer zugehört hat, weiß jetzt,
wie es aussieht. Ja, das war ein sehr langer Rant, glaube ich. Oder nicht Rant.
Ach, nicht Rant.
Ein Liebesbrief, fast. Also ich höre es von dir raus, dass du es drauf stehst, aber es hat ja seine Schwächen.
Ein Hassliebesbrief, genau.
Review-Brief. Aber danke, dass du das Spiel mitgebracht hast, gespielt hast, vorgestellt hast.
Danke, dass ich da sein durfte.
Ich habe fast Bock, das auch mal anzuschauen, deswegen.
Ja, aber vielleicht schaue ich mir mal ein Let's Play oder sowas an, wenn man sowas noch tut.
Alles klar, danke, Naim. Gut,
danke, Naim.
Danke euch.
Die E-Sport-Szene wächst ja in Deutschland seit Jahren. Also es gibt immer mehr davon.
Ja, also und ich muss sagen, mit der deutschen E-Sport-Szene per se kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Aber ich verbringe tatsächlich sehr viel Zeit damit, oder einige Zeit damit, E-Sports zu gucken. Also ich persönlich ja gerade eigentlich hauptsächlich die Overwatch League. Die gibt's in den USA.
Ich schaue auch eine Menge E-Sport, League of Legends, also ich sage eine Menge, League of Legends und CSGO sind die Sachen, die ich schon mal angeschaut habe. Aber also persönlich würde ich das lieber anschauen als Fußball, aber so viel gibt's gar nicht.
Wer braucht schon Fußball? Diese ganzen Ligen und Wettkämpfe und sowas, die sind ja anerkannt und das sind ja Sportarten in anderen Ländern, in Deutschland aber noch nicht. Also E-Sport ist in Deutschland noch nicht als Sportart anerkannt. Und warum das so ist, das erklärt uns jetzt mal unsere Game-Freundin Daniela Brandt. Naja, also ich glaube, E-Sport wird leider in Deutschland noch länger ein Thema bleiben, bis es dann mal tatsächlich anerkannt wird.
Ja, es wird auf jeden Fall weitergehen im E-Sport. Mhm. Wo es nicht weitergehen wird, ist bei uns, bei den Game-Freunden, denn mit dieser Folge tragen wir diesen Podcast mehr oder weniger zu Grabe.
Das klingt jetzt sehr hart.
Das klingt so hart, so krass ist es nicht. Wir kommen nämlich wieder im nächsten Jahr. Neues Format, neues Konzept, stärker, größer, mächtiger,
all das.
Lustiger.
Also da könnt ihr euch auf jeden Fall mal auf was freuen, was wir für euch da so im Petto haben.
Genau.
Geplant ist. Und dann bleibt uns jetzt gerade eigentlich nur noch übrig, den Leuten zu danken, die an dieser letzten Folge, wie ihr sie kennt, so mitgearbeitet dramatisch. Haben.
Genau. Ja, heute geholfen haben Naim Schleicher, Frankie Wallace und Daniela Brandt.
Genau. Und moderiert haben mir zwar.
Ja,
so kehrt sie's. Da habe ich, Lorenz Peiter.
Und der Moritz. Servus.
Wunderbar. Ciao, wir hören uns im nächsten Jahr mit unserem neuen Konzept.
Gamefreunde ist eine M94.5 Produktion, ein Angebot der Media School Bayern.